Wie viele Schläge steckst du ein, bis du zu Boden gehst? Schließlich bist du kein Boxer, dein letzter Faustkampf 10 Jahre her. Und wenn du dann liegst, ganz, ganz waagrecht, was machst du dann? Was passiert jetzt?
Na, da ist wohl einiges schiefgelaufen, sowohl pränatal als auch postnatal.
Natürlich taten wir so, als wären wir die richtig Harten. Aber trotzdem war da immer ein Gefühl von nur so tun als ob, ein so schlimm wird es schon nicht kommen. Da war etwas Spielerisches.
Ah! I got a feeling inside of me. It's kind of strange like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. Got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around.
Diese Versammlung ist verboten. Lösen Sie sich auf. Das ist die erste Warnung. Das ist die zweite Warnung. Das ist die dritte. Vorwärts.
Meiner Schrecken, als die Reihe der Behelmten plötzlich aufbrach und die Beamten auf uns zuliefen, ihre Knüppel schlugen unterschiedslos und eifrig ein auf alles, der Kinderwagen einer Passantin wurde umgestoßen, sie schrie und fiel selbst zu Boden. Ich rannte.
Das war entschieden kein Spaß mehr. Das Gefühl als ob bekam einen ersten Riss. Wo kam es her? Es war doch ganz unangebracht, dieses bürgerliche Urvertrauen. Mitgegeben aus den Elternhäusern, in diesem Fall erworben in der mütterlichen Wohnung. Kleine Bürger, möchte gern Bürger.
Über die Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten in der Mannheimer Innenstadt gibt es widersprüchliche Darstellungen. Nach Augenzeugenberichten ist die Polizei bei ihrem Einsatz zur Auflösung der Demonstration mit äußerster Brutalität vorgegangen. Auch völlig friedliche Teilnehmer der Kundgebung seien geschlagen und festgenommen worden, berichten Augenzeugen.
Ich trete auf die Straße. Hopfengestank von der großen Brauerei her. Heftiger, diagonaler Regen.
Er hat verhängnisvolle Gedanken. Er denkt an ein Verhängnis.
Die schwarzen Schuhe mit dem Stück Metall in der Sohle, die ich in London gefunden habe, haben Löcher. Meine Füße sind sofort nass. Ich fahre mit der S-Bahn nach Altona, ohne Fahrkarte, will zur Bücherei. Ich muss aufpassen. Um diese Zeit gibt es viele Kontrollen. In der Fußgängerzone ducke ich mich unter den Raubtauben weg. Überall Verrückte mit ansteckenden seelischen Krankheiten. Hast du schon mal versucht, alleine Verstecken zu spielen? In der Bücherei sind noch mehr solche wie ich. Die meisten sind alt und tragen einen Bart. Sie lesen die Tageszeitung, den Wirtschaftsteil und die Politikseiten, aber niemals das Feuilleton. Sie wollen Informationen. Was machen sie eigentlich mit ihr?
Dasselbe erhabene Gesetz verbietet es den Reichen wie den Armen, unter Brücken zu schlafen.
Und das Radio spricht den Obdachlosen und den Besitzer eines Mietshauses auf die gleiche Art an. Die Penner hören gerne Deutschlandfunk, weil da menschliche Stimmen zu hören sind, die ihre Einsamkeit vertreiben. Sie studieren die Zeitungen, die sie in der Straßenbahn finden. Sie treiben sich herum auf den öffentlichen Plätzen, die nicht für sie gedacht sind. Free Riders verderben die Preise.
Ich kann mich nicht konzentrieren. 2 Tische weiter sitzt ein großer, schwerer Mann mit einem Stapel Comics vor sich. Seine Kleidung ganz schwarz. Er trägt Silberschmuck und einen dünnen Schnurrbart. Ein arbeitsloser Satanist, der einen Comic nach dem anderen durchblättert. Nach 5 Minuten ist er mit einem Band fertig und greift zum nächsten. So frisst er eine Geschichte nach der anderen in sich hinein, nur um ein Flimmern vor den Augen zu erzeugen, damit die Langeweile für einen Moment nachlässt. Manchmal rundet sich sein Schnurrbart. Dann hat er etwas Lustiges entdeckt. Ja, guten Tag. Ich wollte noch einmal nachfragen wegen dem Artikel. Also, haben Sie doch kein Interesse? Gut, dann. Okay, dann melden Sie sich einfach. Ja, okay. Tschüss. Der Redakteur sagt mir, es gäbe eine Ausgabensperre in seinem Ressort bis zum Ende des Jahres. Er schlägt vor, dass ich den Artikel trotzdem schreibe. Unter Umständen wird er ihn nehmen und dann auch bezahlen. Umsonst arbeiten? Es bleiben
Sparsamkeit und Improvisation.
Ich hatte merkwürdige Arbeitsplätze. Das Internetcafé im Norden Indiens, in dem ich rüde aufgefordert wurde, meine Schuhe auszuziehen. Der kostenlose Zugang in der Eingangshalle eines Krankenhauses, wo ich in einer Nacht einen Artikel über einen französischen Fußballstar verfasste. Die Computer in der Bücherei in London, halbstündig vorgemerkt. Die Bibliothek in Hamburg, auf Umwegen kommt man ja schließlich doch überall ins Netz. Internetcafés der verschiedensten Art, zwischen indischen Yuppies, amerikanischen Touristen, türkischen und englischen Proleten.
Hallo, was darf ich euch bringen?
2 Latte Macchiato, bitte.
Gerne.
Schon 1000 Mal haben Sie das gemacht. Warum sind Sie so nervös dabei? Eine Studentin der Literaturwissenschaft bedient andere Studenten der Literaturwissenschaft. Was soll da passieren?
Ich habe studiert. Ich habe geschrieben. Mir einen Überblick verschafft. Ich sitze im Café und spiele den Intellektuellen. Wie ein Bohemier ohne Anhang. Ganz wie früher.
Gebildet ist, wer alles tun kann, was die anderen tun.
Ich würde Ihnen gerne erklären, was dieses und jenes als solches bedeutet. Aber Sie glauben, das hätten Sie nicht nötig.
Bis vor kurzem noch installierte AOL kostenlose Internetterminals in großstädtischen Cafés, deren modisches Erscheinungsbild die Firma für geeignet hielt, sie mit ihrer Dienstleistung in Verbindung zu bringen. Im Jargon heißt das Image-Transfer. Ein Produkt schmiegt sich an ein anderes an, damit etwas kleben bleibt.
Eine junge Frau kommt herein und setzt sich an einen Tisch hinten im Raum. Als sie sich unbeobachtet fühlt, greift sie schnell nach den Essensresten auf dem Teller auf dem Nachbartisch. Ich tue, als hätte ich es nicht gesehen. Wenn weder Chef noch Kollegen auf dich warten, wenn es überhaupt nichts Bestimmtes ist, das dich aus dem Haus treibt, außer einem vagen Gefühl der Verpflichtung, das mit den Wochen immer unbestimmter wird, dann dauert es lange. Ich stehe in der Küche. Ich spüle etwas Geschirr. Ich koche mir noch einen Kaffee. Ich trinke Kaffee und schaue aus dem Fenster in den engen Hinterhof hinein, obwohl es da außer einem ganz durchschnittlichen Fahrradständer und einer Wand nichts zu sehen gibt. Eine ganze Welt aus Hinterhöfen. Ich drehe mir eine Zigarette. Die Asche streife ich vorsichtig an der Fensterbank ab. Ich sollte mich also auf den Weg machen, denke ich. Ich schalte das Radio aus und stehe unentschlossen im Gang. Ich schalte den Fernseher ein und stelle fest, dass nichts Vernünftiges kommt. Das alles dauert 20 Minuten. Es ist 11:30. Auf die Straße. Die Kälte fasst mich an. Ich laufe bis zur Bushaltestelle und plötzlich sehe ich die Schuhe. Auf einer kleinen Mauer am Vorgarten abgestellt stehen sie, ein paar schwarz glänzende Schuhe. Offensichtlich kaum getragen und genau meine Größe. Vorsichtig in alle Richtungen umschauen, der nehme ich sie und packe sie in den Rucksack. Wahrscheinlich haben sie dem Käufer nicht gepasst oder ein missglücktes Geschenk. Da stellt der Besitzer sie auf die Straße. Irgendwem werden sie eine Freude machen. Und der bin ich.
Die wirklich Armen sehen anders. Bienen können bekanntlich Ultraviolettes sehen, deshalb bemerken sie Dinge, die den Menschen nicht auffallen. Strahlen, Verbindungen, andere Bedeutungen. So ist es mit dem Blick der Armen. Sie gehen durch die Stadt mit gesenktem Kopf, aber keine vergessene Zeitung entgeht ihnen, keine Pfandflasche, die ein paar Cent bringt.
Das meiste gibt er aus für sein Zimmer. Ansonsten Fernsehen und Radio, zu Hause bleiben, Konserven, nicht rauchen. Eine äußerst vorsichtige Lebensweise.
Ich komme zu spät an im Sozialamt. Alle Gänge leer. Vielleicht sind jetzt alle beim Mittagessen. Ich fahre trotzdem in den 3. Stock, wo Neuanträge bearbeitet werden. Als der Fahrstuhl kommt, stapft mir eine alte Frau entgegen, voller Wut und mit rot unterlaufenden Augen. Beim Vorbeigehen räumt sie mir nicht den geringsten Platz ein. A bis D, hier.
Ja? Haben Sie die schon ausgefüllt? Was haben Sie denn so gemacht bisher?
Also bisher vor allem studiert.
Und was haben Sie studiert?
Medien- und Kommunikationswissenschaft.
Oh je, nicht noch eine.
Media Professionals. Ein gelungener Witz.
Hör zu, Student, du bist in Gefahr, im Fadenkreuz. Sie sind alle hinter dir her. Sie wollen dich, deine Ideen, deine Kreativität, deine Sprüche. Was kostet die Welt? Aber nur die Besten werden ausgewählt. Gehörst du zu ihnen? Genügt das Studium eigentlich? Habe ich die nötigen Schlüsselkompetenzen?
Spezifische Fachkompetenz, lerntechnische, lernmethodische Kompetenz, Fremdsprachenkompetenz, psychosoziale Kompetenz, Ehrfurcht vor schlurweißen Haaren,
interkulturelle Kompetenz, wünsche ich Ihnen das nötige Glück und Erfolg.
Kompetenz,
du wirst irgendwas mit Medien machen später, so etwas in die Richtung, etwas Kreatives. Du wirst tagelang vor dem Bildschirm sitzen und Rückenschmerzen bekommen. Jetzt sollst du sogar noch lebenslänglich lernen müssen. Das klingt nach der Dauer einer Gefängnisstrafe. Ist das Zufall? Ist das ein Zufall?
Mal im Ernst, was hast du denn vom Leben?
Wenn du in einem dieser Straßencafés sitzt und einen Latte Macchiato bestellst, bei einer anderen Studentin, die viel lieber auf deinem Platz säße und bei euch bestellen würde, geht es dir dann gut? Wenn du morgens dein Gesicht von der Tastatur erhebst, den Computer ausschaltest und aufstehst, wärst du nicht lieber irgendwo ganz anders? Deine Wohnung sieht aus wie ein Büro und wenn du sie mit anderen Studenten teilst, sieht sie aus wie ein verwahrlostes Großraumbüro.
Die Kommilitonen dachten, ich sei verschroben oder wahrscheinlich dachten sie über meine Anwesenheit hier überhaupt nicht nach. Ich konnte sie nicht ertragen, ihr Gerede, Gehabe, sogar ihren Geruch. Mickey Mouse Kurse, die beste Vorbereitung aufs Berufsleben für den aufgeweckten Gymnasiasten mit Ambitionen. Sie konnten nicht verstehen, was ich hier wollte. Sie waren nicht einmal Zyniker. Alles hier war ihnen nur das Material, um zu zeigen, dass sie einen Overhead-Projektor bedienen und flüssig sprechen konnten. Übungsmaterial wie für einen Turner der Medizinball. Man schwingt ihn hin und her und hin und her und hin und her.
Die künftigen Herren der Welt, aber so schrecklich überflüssig dabei. Die jungen Leute haben eine gewisse Anspruchshaltung entwickelt. Sie wollen für ihre Meinungen bezahlt werden. Sie waren auch schon einmal im Ausland. Auf eine sachliche Art geben sie sich kosmopolitisch, souverän bewegen sie sich im Internet.
Eigentlich ging es ja vor allem darum, nicht arbeiten zu gehen.
Das Schicksal des aktiven Verlierers besteht darin, nicht zu begreifen, was ihm widerfahren ist, weil er doch alles so gemacht hat, wie es verlangt wird. Er hat die Botschaft von Flexibilisierung und Mobilität ernst genommen, hat sich umschulen lassen, ist umgezogen, hat sich scheiden lassen, um ganz neu anzufangen und ist trotzdem aus dem Spiel gefallen. Der neue Arbeitgeber hat die Dotcom-Krise nicht überlebt, die neue Freundin hat sich wieder von ihm getrennt, für die Arbeitsvermittlung war er ein Fremdkörper und in der fremden Umgebung hat er keinen neuen sozialen Kontakt gefunden.
Irgendwann ist es dann zu spät für einen geordneten Rückzug. Dann kennen sie dich daheim nicht mehr. Dann ist die Ausbildung nichts mehr wert.
Wir haben zu improvisieren gelernt, die Kleidung vom Flohmarkt, schwarz fahren, konsumieren ohne zu bezahlen. Wir senkten die Lebenshaltungskosten, indem wir verzichteten. Mit größter Anstrengung zögerten wir den Eintritt ins Erwerbsleben hinaus. Ein aufgeblähtes Selbstbewusstsein trugen wir vor uns her, eine elitäre Überzeugung von unserer Originalität.
Es war einmal selbstgewählt und enthusiastisch. Mittlerweile ist Improvisieren und Verzichten nur noch notwendig, unverzichtbar.
Das ganze Laub muss herunter. Ich stapfe durch die Biomasse am Boden, aufgeweichte Blätter, Dreck, Kippen. Jedes Jahr im Dezember merke ich, dass meine Turnschuhe undicht geworden sind und ich kaufe mir neue. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Arbeitsamt. Für die Akademiker gibt es ein gesondertes Büro. Die Sachbearbeiterin, höchstens 25 Jahre.
Nein. Also, Sie müssen den Termin schon einhalten. Wir kommen ja gegen diese Massen gar nicht mehr an. Beim besten Willen. Außer Sie wollen im Januar kein Geld. Das müssen Sie entscheiden. Ja, tschüss. Name? Was haben Sie studiert?
Medienkommunikationswissenschaft, neuere Geschichte und Anglistik.
Also alles irgendwie.
Wenn wir annehmen, dass die Arbeit eines Küchengehilfen mehr oder weniger unnötig ist, erhebt sich die Frage, Warum wollen einige, dass er seine Arbeit überhaupt weitermacht? Ich versuche, über den naheliegenden wirtschaftlichen Grund hinauszugehen und mich zu fragen, was für eine Art von Vergnügen es irgendjemandem machen kann, sich Menschen vorzustellen, deren Lebensinhalt das Schrubben von Geschirr ist. Dieser Instinkt, unsinnige Arbeit immerwährend weiterzuerhalten, entspringt im Grunde der Angst vor dem Pöbel. Der Pöbel, so wird angenommen, bestünde aus solch niederen Tieren, dass diese gefährlich werden könnten, wenn sie nichts zu tun hätten. Es sei mithin sicherer, sie zu beschäftigen, als sie auf dumme Gedanken kommen zu lassen.
Wegen der angekündigten Sonderkontrollen bin ich besonders früh aufgestanden. Beim Einschlafen gestern kreisten meine Gedanken hektisch weiter um Geldbeträge und Textmengen. Ich habe den ersten Flieger um 5 Uhr morgens genommen, um Geld zu sparen. Dafür zahle ich jetzt mit Schlaflosigkeit. 4 Stunden.
Also es ist natürlich Ihre Entscheidung. Aber wenn Sie noch lange so weitermachen...
Beim Einchecken nehmen Sie mir die Zahnpastatube ab. 25 Milliliter zu viel, ja. Die neuen Bestimmungen habe ich gelesen, du dumme Kuh. Für einen Moment kochte mir eine unbändige Wut hoch auf die junge Frau mit maskenhaft geschminktem Gesicht und Zopf, die aussieht wie alle hier, die uns den Weg weisen und den Transport am Laufen halten. Die Tube war fast leer. Dann der Start. Kurz an den Tod denken, dann Notizen machen.
Ein gesunder Mensch kann sich doch seine Lebensumstände nach Belieben gestalten, wenn er Entscheidungen trifft. Aber da muss doch etwas verborgen. Damals in der schlimmen Kindheit, als sie im Schwimmbad, aber eigentlich...
Nachts ist es kalt in Peters Wohnzimmer ohne richtige Decke. Sein Mitbewohner geht als stummer Vorwurf durch das Reihenhaus. Jeder Besuch strapaziert seine Nerven. Wir unterhalten uns nur flüsternd. Aber ich kann mir kein Hotel leisten, es gibt keine Spesen. 2 kurze Radiobeiträge, es gibt... Also etwas mehr als 200 Euro dazu. Ein Artikel und 2 vielleicht. Das macht...
No budget quality journalism.
Ich bin hier zu Besuch, aber ich habe weder Lust noch Zeit, etwas mit meinen Gastgebern zu machen. Das ist alles Arbeit. Und weil mir überlassen bleibt, wie ich sie gestalte, habe ich nicht einmal einen Vorarbeiter, den ich hassen darf. Und immer auf Themensuche. Ich gehe ins Kino und denke Feuilleton. Tanja erzählt mir etwas, das wäre eine Klosse. Mein ganzes Leben Material. Kein Feierabend, nirgends.
Könnte ich jetzt vielleicht einen Moment lang nicht informiert werden?
Mein empfindliches Fußnotengehirn. Halbverdautes, flüchtig durchdachtes, oberflächliches. Ich meine, wenn ihr wollt, kann ich arbeiten und nichts als arbeiten. Aber ihr wollt doch auch, dass ich lebe. Wie soll das gehen?
Was machst du denn so?
Ich bin beim Film, Journalist, beim Fernsehen, ich mache Theater.
Wenn Sie das hören, nicken Sie anerkennend, wissend.
Zur Pressekonferenz im Bundestag fahre ich mit dem Fahrrad, weil ich meine Fahrkarte nicht leisten kann. Als ich ankomme, bin ich verschwitzt und vom Winterregen durchweicht. Die Journalisten schauen misstrauisch. Auf dem Rückweg höre ich noch auf dem Fahrrad mit dem Mobiltelefon meine Mailbox ab. Keinen einzigen Schritt mehr. Es geht einfach nicht. Das harte Leder hat sich durch die Haut an der Ferse bis ins Fleisch gerieben. Was für eine idiotische Idee, die ungetragenen Schuhe für das Treffen mit dem Redakteur vom Radio anzuziehen. 1.300 Euro für eine halbe Stunde. 1.300 Euro, ein Monat Arbeit und danach genug Geld für einen weiteren.
Eine Chance. Eine Chance auf eine Chance. Eine Chance auf eine Chance auf einen Fuß in der Tür. Die fällt zu und bricht dir die Zehen.
Beim ersten Telefonat sagt er zu, beim zweiten kann er sich nicht mehr erinnern. Er verteilt Arbeit, als wäre sie eine Wohltat. Eine seiner Kolleginnen erzählt, sie bekäme zwischen 50 und 100 Angeboten in der Woche. Zu vergeben hat sie einen Sendeplatz. Dafür will sie Mitleid. Höflich bleiben. Den Nachhauseweg laufe ich auf Zehenspitzen. Der Wind kalt wie Metallnadeln. Auf dem Bürgersteig schreien Jugendliche. Ich weiche ihnen aus. Die Strafe der späten Geburt. Die Rechnung ohne den Wirt machen.
Du sprichst in Zitaten. Sprichst in Zitaten, weil dir die Worte fehlen. Dann verschlägt dir die Sprache. Am nächsten Tag probierte er die Schuhe. Das würde gehen. Etwas Platz in den Spitzen, aber ein guter Halt. Nur eines störte. In die Sohle der Schuhe war hinten eine kleine Metallplatte eingelassen. Dadurch wurde jeder Schritt von einem lauten Klick begleitet. Das ließ sich gar nicht vermeiden, selbst wenn er zuerst die Fußspitzen aufsetzte und dann langsam die Ferse senkte. So konnte er sich also von diesem Tage an nur noch sehr langsam fortbewegen. Aber er hatte ja Zeit. Und wenn er morgens so zur Haltestelle ging und der Bus fuhr ab, was machte das? Es kam ja bald der nächste.
So begann ein Lebensabschnitt, der geprägt war von Vorsicht und Vorausschau, von Gründlichkeit und Armut. Nie zuvor hatte er sich so alleine gefühlt. In dieser Stadt wohnen Millionen und er kannte nicht einen einzigen Menschen. Er sehnte sich so sehr nach Berührung, dass er es auf der Haut spüren konnte.
Eines Abends machte er eine Entdeckung. Als er auf dem Nachhauseweg an einem kleinen Theater vorbeiging, öffneten sich dort die Türen und viele Menschen kamen heraus, gingen aber nicht weg, sondern unterhielten sich und zündeten Zigaretten an. Die Theaterpause. Als ob er die Glasvitrinen mit den Ankündigungen betrachten wolle, ging er näher zum Eingang, dann mit schlenderndem Schritt durch die Tür und hinein. Er wartete, bis die Besucher ihre Plätze wieder eingenommen hatten, dann setzte er sich mit einem Gefühl des Triumphs. Die großen Werke der Weltliteratur würde er von jetzt an sehen, wenigstens den zweiten Akt.
Er lebte von Resten, nicht gut, aber er lebte. Geld hatte er fast nie. Die Überweisungen des Amtes gingen sofort weiter an den Vermieter, der sich auch nicht beschwerte, wenn er einmal 2 oder 3 Wochen in Rückstand geriet. Oft sprach er wochenlang kein Wort, nickte höchstens oder schüttelte den Kopf, wenn er angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde, oder ob er noch ein Getränk wolle, oder ob er mit aufs Zimmer ganz in der Nähe käme.
Nein, danke. Ich muss nach Hause.
Er spricht die Worte langsam aus, wie ein Weinkenner, der einen seltenen Jahrgang prüft. Es fühlt sich an, als seien es gar nicht seine Worte, denkt er. Sie kommen aus seinem Mund, aber sie gehören ihm nicht.
Mir gehören eigentlich nur die kleinen Pausen zwischen den Worten.
Ein schöner Gedanke.
Von nun an wird er es mit den Worten genauso machen wie mit allem anderen. Er wird sie benutzen, obwohl sie nicht für ihn gedacht sind. So wie er sich mit den gefundenen Brettern ein Regal gebaut hatte, wird er Sätze bauen nach seinen Wünschen.